Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Über Verlage und den Buchhandel, da haben wir in diesem Podcast ja schon häufiger gesprochen. Aber wie Bücher auch ohne Verlage erscheinen können, darüber noch nicht so viel. Und heute darf ich, Sophie Angavi, mit Lütfi Güzel sprechen. Sie ist Autorin und bringt ihre Bücher im Selbstverlag Go Güzel Publishing heraus. Hallo.
Hallo.
Sag mal, seit 2014 erscheinen ja alle deine Texte, egal ob Gedichte oder was auch immer du alles schreibst, im Eigenverlag bei Go Güzel Publishing. Woher kommt der Name Go Güzel Publishing? Also ist dein Nachname, aber...
Ja, ich wollte mal total originell sein. Ich wollte selbstbewusst sein, einfach. Ich wollte nicht so auf bescheiden machen und dann mir irgendwas ausdenken, als wäre ich eine Werbeagentur, sondern ich habe mir gedacht, ach komm, stachel dich mal selbst an. Mach einfach Go Güzel.
Es klingt auch wie so ein Schlachtruf, weißt du? Es klingt wie Go Güzel.
Ja, so muss es auch sein. Und Güzel ist ja türkisch und heißt schön. Und da dachte ich mir, damit kann ich auch arbeiten. Vielleicht mal so ein Kampfoptimismus, gegen den ich ja eigentlich was habe. So, ich finde es ja gut, wenn man niedergedrückt ist und davon das für sich arbeiten lässt. Aber ich fand es gut, weil das ist halt mein Name. Und das ist gut. Ich wollte es zu einer Marke machen. Weil es sonst keiner machen würde, glaube ich.
Es würde sonst keiner machen, aber du hast ja vorher auch in anderen Verlagen Bücher rausgebracht.
Ja, ich habe 3 Bücher rausgebracht in einem kleinen Verlag in Duisburg. Das war auch alles super, aber dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich muss einen Schritt weiter gehen, ich muss noch autonomer sein. Das ist für mich total wichtig. Das hat viel auch mit meiner Kunst zu tun, weil ich hatte das Gefühl, ich muss mich ganz frei machen von allem.
Also es ging gar nicht so sehr, dass dich der Literaturbetrieb genervt hat, sondern dass du für dich da, du wolltest noch autonomer sein?
Ja, viele unterstellen mir, der Literaturbetrieb würde mich nerven. Ich weiß gar nicht, wo der stattfindet, ehrlich gesagt. Ich bin in eine ganz andere Liga. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der Literaturbetrieb stattfindet. Sonst würde ich da hingehen. Ich mache mein eigenes Ding einfach. Dann muss ich auch nicht konkurrieren oder so. Ich habe das für mich gemacht, nicht gegen etwas.
Also es war eigentlich vielmehr was Positives, gar nicht so, ich muss mich jetzt abwenden, sondern du hast dich einfach für dich entschieden?
Ja, und das, was da danach kam oder jetzt kommt teilweise, ist so dieses, ah, das ist so rebellisch, das ist anti-etwas, das gefällt mir auch, nebenbei gesagt. Das gefällt mir auch. Aber ich wollte einfach auch oder habe festgestellt, dass das, was ich mache, mal eine neue Tür öffnet. Es geht auch so, es geht auch ohne ordentlichen Verlag.
Mhm. Und welche Türen hat es für dich geöffnet und für dein Schreiben?
Es hat alles echt gemacht. Ich muss nicht mich mit jemandem absprechen, was ich schreibe, wie viel ich schreibe. Das kommt meinem Naturell einfach sehr entgegen. Und deswegen ist das für mich auch kein großer Kampf. Es ist einfach das, was ich mache, durchzuziehen. Einfach den Mut zu haben. Wie so vieles im Leben braucht es Mut.
Aber kannst du mich mal so da durchführen? Weil ich stelle mir das vor, also im normalen, Anführungsstrichen, Buchbetrieb hast du ja für alles jemanden. Du hast jemanden für den Buchdruck. Wer gestaltet das Cover? Dann ist jemand für die PR da. Dann ist noch jemand für die Presse da. Das bist ja alles du.
Mhm.
Du übernimmst das alles alleine. Und wie funktioniert das? Wie hast du dich denn in diese ganzen einzelnen Aufgaben reingearbeitet?
Indem ich sie gar nicht als Aufgaben gesehen habe. Also wenn ich die ganzen Richtlinien nehmen würde von einem sogenannten normalen Betrieb, dann wäre ich ja drin. Aber ich wollte ganz andere Gesetze, vielleicht auch gar keine Gesetze. Ich habe einfach geschrieben, dann habe ich gesagt, wie bringe ich die jetzt raus? Kleine Auflagen in so einem Copyladen. Oder habe die mal getackert als Books, die auch sehr preiswert sind. Oder auch Taschenbücher in wirklich Mini-Auflagen, 100 gemacht oder so. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Aber wie gesagt, es kommt wirklich meinem Naturell zugute. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, meine Bücher aus meinen Rucksäcken rauszuholen, zu verkaufen vor Ort oder Presse zu machen oder so anzugeben. Ja, Leute, ich habe jetzt hier diesen Preis gekriegt. Welche Tür geht jetzt auf? Man muss doch ein bisschen lässig sein, ein bisschen cool, glaube ich.
Also ich stelle es mir ziemlich cool vor, wenn du einfach deine Bücher so locker aus dem Rucksack rausholst.
Ja, klar. Oder manchmal sage ich auch, ich habe zwar noch 2 Bücher, aber verkaufe ich nicht. Und dann werden die Leute richtig aggro. Ich denke, wie? Es wird etwas nicht verkauft? Nö, ich verkaufe nicht. Ich nehme auch diese Freiheit, mir diese 2 Bücher doch mit nach Hause zu nehmen wieder.
Was meinst du, warum werden sie dann so sauer?
Ja, weil die Menschen, viele Menschen es nicht ertragen, wenn sie etwas nicht konsumieren dürfen. Man muss das mal umdrehen. Das ist echt interessant. Ich sage dann immer, die sagen dann immer, aber du hast doch da ein Buch auf dem Tisch liegen. Ja, aber ich nehme es doch mit nach Hause. Das ist so ein Spiel, das hat irgendwie was. Und ich habe dann echt gemerkt, die wollen das unbedingt haben. Und dann bestellen sie das.
Na, schau mal, also das Publikum findet auch dich.
Ja, absolut.
Und wie findest du dein Publikum?
Das ist doppeldeutig. Ja, ich habe jetzt überlegt, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Weil ein Publikum sein ist auch, man sagt ja immer, die liest gut oder die liest schlecht, aber es gibt auch schlechtes Publikum, habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen, da muss schon irgendwie, wenn ich manchmal auf Lesungen gehe, dann spüre ich so, dass ich nichts spüre und umgekehrt genauso. Das ist so wie mit einer Einzelperson. Und dann gibt es so ein Publikum, was dich sofort aufnimmt und sofort die Ironie versteht oder dich versteht und leben lässt. Das ist schön. Und Publikum finde ich eben meistens auf Lesung. Also es ist schwierig, dass die Menschen, also selten wird bestellt, weil ich gehört habe, dass die Menschen so Angst haben, sich direkt bei der Dichterin zu melden, weil das eben auch nicht normal ist. Und ich sage auch immer, ich habe kein Warenkörbchen auf meiner Homepage, deswegen, das ist auch irritierend.
Also du, genau, es ist eben ganz anders als zum Beispiel bei Amazon was zu bestellen, es ist alles anonym, man klickt einfach drauf und dann ist es am nächsten Tag im Briefkasten, sondern das funktioniert ja so, dass du diese Tumblr-Webseite hast,
ja,
und dann da sind all deine Werke quasi, oder ich weiß gar nicht, ob alle drauf sind, aber viele deiner, alle, okay.
Die verfügbar sind.
Okay, also alle verfügbaren Werke sind dann quasi da gelistet und dann muss man an deine Yahoo-E-Mail-Adresse schicken, eine E-Mail.
Ja.
So funktioniert das, ja. Was kommen da für E-Mails an? Also wie schreiben die Leute? Sind sie dann so ganz förmlich und sind so, guten Tag, Güsel, Go Güsel Publishing?
Ja, da ist alles dabei. Aber so tendenziell ist das wirklich so, dass die Menschen mir erzählen, was die Gedichte gemacht haben, also für ihr Leben gebracht haben. Und da bin ich immer so überrascht, dass sie dann sagen, ich fühle dasselbe. Oder das habe ich sofort weiter verschenkt, weil ich jemanden kenne, der ähnlich tickt, was auch immer das bedeuten mag. Also die sind wirklich persönlich. Und viele sind auch überrascht, dass ich dann antworte. Das finde ich auch so merkwürdig. Und irgendwie finde ich das, ich finde das schön, aber ich finde das auch erschreckend, weil ich mir denke, wenn jemand das so macht wie ich, und das ist schon so revolutionär oder so stark oder wie auch immer die Leute das so betiteln oder mutig, dann mache ich mir echt Sorgen, weil ich mir denke, wenn ich schon als radikal gelte, nur weil ich meine Sachen selber tackere oder kein Warenkörbchen habe, wie sieht es dann aus mit der Masse, wie normal und wie ängstlich muss dann der Rest sein oder die nicht der Rest, sondern die Mehrheit. Wenn das schon als revolutionär gilt, wenn man seine Bücher selbst herausbringt, oder?
Ja, total. Ich weiß genau, was du meinst. Also es wirkt ja, also ich meine, es ist ja, ich möchte das jetzt gar nicht, dass es despektierlich klingt, aber als Kind alleine bastelt und tackert und druckt man ja ständig irgendwelche Sachen gefühlt, ja, irgendwas stempelt man. Und dass dieser Akt von Kreativität dann schon so radikal wirkt, das ist ja verrückt.
Das ist total verrückt. Ich finde das gut, natürlich, dass ich diejenige bin, die das auslöst, weil es macht Spaß. Weil es ist nicht nur ein Gelaber, sondern du lebst das endlich mal, wovon du sprichst. Und es ist wirklich möglich und ich finde das gut, weil du dann wiederum Türen öffnest. Ich glaube, dass das alles ein bisschen auflockert. Es ist ja Platz für vieles da. Warum das machen, was alle machen oder die Mehrheit macht? Warum?
Ja, warum? Und das fand ich auch so schön, die Idee dieses alles selber Machens, also dieses DIY, do it yourself. Das ist ja auch was, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass diese Idee von Radikalität auch daher kommt, weil das ja sehr eng verbunden ist auch mit der Punk-Szene und die ja auch immer sehr radikal wirkt und naja, weißt du, was ich meine?
Ja, aber für wen radikal, ne?
Ja.
Das ist die Frage. Ich finde das sehr gut. Ich finde Dynamik immer gut. Ich finde auch gut, wenn Dinge so eben auf Umwegen kommen. Es muss doch nicht immer alles gleich sein. Es ist doch langweilig. Und man kann etwas ja auch nicht mögen, aber das ist ja auch eine Freiheit. Dann habe ich die Wahl. Das mag ich und das nicht. Aber wie gesagt, ich arbeite nicht gegen etwas. Das ist mir viel Macht meinem Gegenüber zuzugestehen, sondern ich mache einfach mein Ding und guck mal, was passiert.
Und was passiert so?
Ja, erstaunlich viel. Viel Ratlosigkeit und Angst
Oh
sehe ich in
nein.
den Augen vieler Menschen, weil denken, was ist das jetzt? Das ist ja was völlig anderes. Was will die? Ist das jetzt politisch oder was ist hier los? Oder Buchhandlungen, die dann denken, können wir die jetzt anschreiben? Wo finden wir die denn? In welchem Register? Die hat keine ISBN. Was machen wir jetzt? Also
Ja,
das
was
ist
macht man
schon,
da?
ja, kreativ werden, wahrscheinlich.
Ist eigentlich irgendeines deiner Werke auch in einer Bibliothek? Weil ohne ISBN, wie geht das?
Ja, die sind in der Bibliothek.
Na, schau
In
mal.
Duisburg zum Beispiel. Ich bin ja aus Duisburg und das ist sehr nett und ich finde das schön. Das ist in der Stadtbibliothek und an der Uni Duisburg-Essen kriegt man die Bücher auch.
Ah, schau, kann man sie auch kaufen oder man kann sie sich ausleihen?
Die kann man dort ausleihen. Wenn Menschen kein Geld haben, sollen die unbedingt dahin gehen und dort lesen.
Nach Duisburg
Sonst,
fahren. Egal, voll egal wo.
genau, ja, ist egal, weil man muss ja nicht wirklich alles kaufen. Ne? Es
Ja.
gibt ja so, mein Gott. Ich hatte auch nie Kohle für Bücher. Und dann gehst du einfach in die Bibliothek oder hier an die Uni Duisburg-Essen und kannst die Bücher dann einsehen, wenn du willst. Also das finde ich gut, dass man die auch leihen kann. Aber sonst kann man die ganz normal bei mir bestellen oder nach Lesung. Das läuft auch total einfach. Wirklich. Das geht ganz schnell.
Keine Angst davor haben, einfach an die
Nein.
Yahoo-E-Mail-Adresse zu schreiben.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht.
Ich hatte auch das Gefühl, also man merkt es bei deinen Texten ja auch, du hast auch, glaube ich, mal gesagt, Leben ist Schreiben und Schreiben ist Lesen, das ist für dich einfach auch eins. Und was du gerade erzählt hast, das ergibt für mich auch total Sinn, dass du.
Es ergibt Sinn. Oh, das enttäuscht mich auch.
Es enttäuscht dich.
Okay, ich weiß, was du meinst.
Naja, ich meine, wenn du einfach das machst, was für dich richtig ist und was für dein Schreiben richtig ist, dann ist das ja auch hoffentlich das Richtige für dein Leben. Das ist ja auch Teil davon.
Ja, wobei so richtig, das Wort richtig ist auch schwierig, ne? Ich weiß nicht, ob es richtig ist für mein Leben, aber es ist mein Leben.
Und
Macht das Sinn jetzt?
ja, das. Nein.
Gut. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Ja, ich finde aber auch, dass deine Texte kommen ja sehr, die kommen ja sehr poetisch daher und dadurch bekommt der Alltag ja auch ein kleines bisschen so ein Schillern.
Ja, weil der Alltag, finde ich, alles ist. Und irgendwann wird ja auch alles zum Alltag. Und ich glaube, das, was mein Journalist gesagt hat, oder vielleicht habe ich es auch selbst gesagt, ich weiß nicht mehr genau, den Alltag abschreiben. Mehr ist es nicht, aber es ist genug. Es ist genug. Ich muss nicht dazu dichten, jedenfalls die Art, so wie ich arbeite. Das, was da ist, einfach sehen.
Wie funktioniert das für dich? Wie ist dein Schreibprozess? Gibt es da überhaupt einen? Also wenn Leben Schreiben ist und Schreiben ist Leben, dann beginnt das Schreiben ja nie und es endet auch nie.
Ja, so ist es.
Aber du setzt dich ja trotzdem hin und schreibst was in den Computer rein, oder?
Ja, aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt vornehme, ich mache jetzt ein Gedichtband. Sondern manchmal zum Beispiel, wenn ich eine Zeitung vor mir habe und Langeweile habe, dann schwärze ich einige Sachen und dann bleibt was übrig. Und das ist dann auch schon ein Gedicht. Also irgendwie entsteht immer irgendwas irgendwo. Und ich mache so viele Bücher, ich produziere so viel, dass ich auch kein Mensch mich, der sagt, jetzt muss ich jetzt das Gedicht 5 Wochen lang in der Schublade lassen und mal darüber meditieren, was das denn bedeutet. Sondern ich haue es einfach raus und dann nächstes Buch, nächste Chance. Das ist auch eine Art Fabrik, eine Gedichtfabrik.
Du bist die Gedichtfabrik.
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wenn du dann was schwärzt, wo ist dann der Moment, wo du sagst, dieses Gedicht, das ist jetzt bereit, gedruckt zu werden?
Das ist intuitiv. Ich glaube, genau dort gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern es endet da, wo es endet. Und manchmal ist es auch, es ist eigentlich immer im Prozess. Das Gedicht kann auch weitergehen, aber dann höre ich irgendwann auf. Aber es ist nicht schlimm. Es kann auch halb ganz sein.
Hast du schon mal ein Gedicht für Jahre abgelegt und dann wieder begonnen zu schreiben?
Könnte ich nie machen, weil ich sehr schnell bin. Ich bin so express. Ich tue immer so, als gäbe es keinen Morgen. Deswegen muss ich das beenden. Für mich ist Schnelligkeit auch so eine Qualität von Poetry.
Dass es so flott daherkommt, meinst du?
Ja, dass es so einen Rhythmus hat und dass es eine Schnelligkeit hat, eine Geschwindigkeit und nicht dieses, jetzt muss ich ganz lange über dieses Wort nachdenken. Das ist mir zu schwer. Mhm.
Hast du ein Gedicht, von dem du sagst, das drückt diese Schnelligkeit auch gut aus, oder ist das in all deinen Gedichten, in deinem Gefühl drin?
Ich hoffe, dass da überall so eine Fahrt ist. Aber zum Beispiel dieses, das ist politisch, Einsamkeit, die langweilt. Oder ohne Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Attacken und Dingen, kein Geld, Bett und Straßenbau. Im Prinzip Magen, Darm und Unbehagen. So, dass es wie so ein Rap ist irgendwie, dass das schnell ist und aber auch schnell trifft. Dass ich nicht lange noch auf eine Pointe hinarbeiten muss, wenn ich überhaupt eine Pointe will, sondern dass ich einfach schon da bin.
Du bist schon bei der Pointe?
Ja, vielleicht beginne ich mit der einfach.
Das ist ja auch, eine Pointe kommt ja normalerweise zum Schluss. Also auch selbst in deinen Gedichten, im Schreiben, baust du es dir genau so, wie es für dich passt.
Ja, weil dieses normalerweise blende ich aus.
Du blendest aus? Was meinst du damit?
So dieses, ich mache das jetzt mal anders. Ich will das gar nicht anders machen. Ich will es nur so machen wie ich. Deswegen kann ich mit dem Wort, will ich mit dem Wort normal auch nicht, das will ich nicht als Richtlinie nehmen, weil dann bin ich ja wieder Teil des Normalen. Mhm. Sondern ich versuche mich so davon wirklich zu befreien und nicht zu sagen, normalerweise macht man das so, aber ich mache das so. Weil ich will mich nicht positionieren müssen.
Also du bewegst dich sowohl quasi in den Strukturen, wie du deine Werke verteilst, wie sie zu den LeserInnen kommen, als auch im Schreiben selbst total abseits aller eingetrampelten Pfade. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber selbst wenn ich dann etwas mache, was die Mehrheit macht, dann ist auch das okay, weil ich es will. Also suche ich mir das aus. Aber ob es was normal ist oder nicht normal, das entscheidet meine Kunst dann in dem Moment.
Was hat deine Kunst noch in deinem Leben alles entschieden?
Ich glaube alles. Ich glaube alles. Und es geht noch weiter. Also es entscheidet nicht endgültig. Die Entscheidungen können auch aufgehoben werden. Und neu entschieden werden.
Ja. Du bist in Duisburg-Marxloh aufgewachsen. Das ist auch ein Stadtteil, der ganz oft als sogenannter sozialer Brennpunkt bezeichnet wird. Wie hast du das wahrgenommen als Kind und als Jugendliche, da dann in dieses Schreiben reinzukommen?
Erst einmal glaube ich, diese Zuschreibung, die stimmen teilweise und teilweise auch wieder nicht, weil man einfach nicht vergessen darf, dass dort und überall Menschen leben. Wenn man jetzt sagen würde, da ist das, da kann man nicht leben oder das hat keine Lebensqualität, dann spricht man den Menschen, die dort leben, die Menschlichkeit ab. Weil es gibt überall Leben, egal wo. Niemand ist 24 Stunden unglücklich oder glücklich. Das dazu. Marxloh war wichtig für mein Schreiben. War sehr wichtig für mein Schreiben. Ich arbeite gerne mit der Tristesse auch. Das ist so mit der Niedergeschlagenheit, mit dem, dass eigentlich nicht viel passiert und man das dann dokumentiert und in dem Moment passiert dann doch etwas. Also das war sehr wichtig für mein Schreiben. Ist immer noch.
Hättest du da ein Beispiel, das du uns vorlesen könntest?
Ein langes oder was Kurzes?
Wie du möchtest. Wie lang wäre es denn? Eine Dreiviertelstunde vielleicht nicht, aber so.
Eine Stunde vielleicht. Klarsicht. Den Trübsinn verfolgen entlang des Schimpfens und Ausschimpfens. Die kalten Hände registrieren, nie eingreifen und Vögel ansehen. Die Richtung abwenden entlang der falschen Zeitpunkte und eine Existenz erahnen in Klarsichthülle. Eine Unsterblichkeit zu Ende und keine Flügelschläge. Wem gehören die Tauben? Ein Gebiet, eine Trennung, die Konturen manipulieren, sich der Realität widersetzen, eine Darstellungsmöglichkeit. Die Wandlung gestört, abgesehen von irgendetwas. Ein Aufwachsen wie Eindrücke von einem Ausgeschlossensein. Die Wahrheit abzustreifen, eine Gegenwelt anregen. Bedenken in Vibrationen verwandeln, einem Filter angehören. Auf der Spur aufzuwachen, innerhalb der Mühe. Nachlässig am Rande, eine Loslösung, Freiheiten erzeugen. Die antriebslose Wirklichkeit entschärfen. Eine Empfindsamkeit über alles hinaus. Grausame Endlichkeit wie der Schlusspunkt einer Körperhaltung. Abdrücken und nachlesen. Und alles und alle einschüchternd, mindestens.
Das finde ich passt wahnsinnig gut zu dem, was wir gerade alles besprochen haben. Freiheiten erzeugen, Wahrheiten abstreifen, Existenzen erahnen. Das ist ja genau das auch eigentlich, worüber wir gerade geredet haben.
Ja, weil ich nicht lüge. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ein paar Menschen die Gedichte mögen.
Ein paar Menschen,
meinst
du? Weil sie
das ahnen. Ja, das ist auch mehr als genug. Stell dir vor, alle würden es mögen. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das war doch mal ein Zitat von Oscar Wilde.
Das weiß ich nicht. Ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich es einfach zustimmen würde.
Du musst lügen.
Ja, das war Oscar Wilde.
Genau.
Du gibst ja auch deine Kunst bzw. deine Arbeit weiter an Jugendliche und Kinder. Du machst ja auch Workshops in Schulen. Wie bringt man denn Jugendliche dazu, dass sie Zutrauen zu dir gewinnen? Also das stelle ich mir immer sehr schwer vor. Ich habe ein Kind, das ist 6, da funktioniert das noch. Aber sobald sie ein bisschen älter werden, werden sie auch so ein bisschen misstrauischer der Welt gegenüber und Erwachsenen gegenüber, ja auch zu Recht. Wie machst du das, dass du zu ihnen kommst und es schaffst, dass sie sich öffnen?
Also erst einmal finde ich Misstrauen ja eigentlich gut. Und wie du sagst, es ist ja auch oft berechtigt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Talent für sowas habe. Ich finde das auch sehr schwierig so an Schulen, muss ich sagen. Aber das liegt nicht an den Schülerinnen, das liegt an den Lehrern meistens. Weil die auch wirklich, viele von ihnen auch sehr ängstlich sind und sagen, ja, das ist eine schwierige Klasse, wir müssen mal gucken, wie wir da hinkommen und so. Und dann gehst du rein als Außenstehende und merkst, das ist gar nicht so schwierig. Aber Lehrer und Lehrerinnen haben ja auch eine andere Verantwortung. Ne? Ich komme ja so als Gast und kann machen, was ich will, alles durcheinander bringen und dann müssen die, müssen die Menschen das dann wieder in den Rahmen fassen, warum auch immer. Ich glaube einfach, dass die Jugendlichen, viele, spüren, dass du sie nicht einengen willst. Ich lasse sie einfach, wenn jemand keine Lust hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann sage ich ihm, okay, setz dich einfach dahin, mach einfach nicht mit. Und ich glaube, das ist schon mal die erste Hürde.
Das hören sie selten wahrscheinlich.
Ja, eigentlich nie. Und ich schicke auch die Lehrer gerne raus. Also es ist schwierig, das zu erklären, weil ich habe nicht wirklich ein Konzept, wie man hört. Ich mache das auch so intuitiv. Ich lese die Sachen vor und ich glaube, das, was funktioniert, ist einfach, dass sie an meinen Gedichten sehen, dass das nicht so eine metaphernstarke Art des Schreibens ist, wo ich so über 1000 Ecken gehe und das so kompliziert wie möglich mache, sondern es ist ja direkt in die Fresse, wenn du so willst. Und ich glaube, das kommt denen schon entgegen. Dann kommen die dann immer und sagen, ah, ich rappe oder ich schreibe so, ich mache Hip-Hop und schreibe die Lyrics dazu und das ähnelt dem. Oder einmal hat auch einer zu mir gesagt, das war das größte Kompliment, das kann ich auch, wie sie schreiben. Und ich habe gesagt, boah, das ist toll. Wusste aber natürlich, dass einfach am schwierigsten ist. Aber ich habe gesagt, ey, das ist toll, das ist das beste Kompliment, dann mach. Es geht ja nicht darum, ob man es kann, sondern erstmal machen.
Ja.
Und das war echt richtig schön, als er das gesagt hat. Ich kann das auch. Aber er hat dann gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist. Aber er hat es versucht und das ist gut.
Das ist toll. Hattest du nochmal mit Jugendlichen auch so ein bisschen Kontakt nach solchen Workshops?
Ja, die schicken mir dann manchmal ihre Sachen, wie ich das finde und so.
Das
dass
ist auch
Sachen
eine Ehre.
Geschrieben haben. Ja, das ist echt schön. Manchmal verfolgen die mich auch bis ins Lehrerzimmer. Das ist auch cool. Ein bisschen einschüchternd, aber das hat auch was. Aber ich lande sowieso immer so als, ich glaube, ich wäre eine gute Sozialarbeiterin oder so.
Siehst du deine Arbeit auch als ein bisschen soziale Arbeit?
Eigentlich nicht, aber es hat sich dahin entwickelt.
Inwiefern?
Ich glaube, ja, wenn man so ehrlich ist, ehrlich schreibt und auch so keine Angst davor hat, angreifbar zu sein, weil viele fragen mich dann auch, heißt, du erzählst so Familiengeschichten oder so, irgendwie Probleme im Alltag oder was weiß ich, sich als Mensch irgendwo einzufinden oder sich nicht wie ein Alien zu fühlen, man macht sich doch angreifbar. Und wenn Menschen merken, dass du keine Angst hast davor, dann werden die selbst auch offener. Irgendwie ist alles, was man macht, hat hoffentlich einen Einfluss, einen positiven.
Du hast mir auch in der Vorbereitung für dieses Gespräch ein Essay geschickt über dich. Und darin steht auch in der kleinsten Einheit, im Ich ist Weltpolitik enthalten. Und das fand ich einen unheimlich schönen und ermutigenden Gedanken. Hast du das Gefühl, das hast du für dich schon total verinnerlicht? Und ist das was, was du Schülerinnen und Schülern auch vermitteln kannst?
Ich glaube, so diese Schülerarbeit, das ist so ein Feld, das ist echt das zweite, dritte, was ich mache. Das Wichtigste ist, dass ich einfach meine Gedichte schreibe. Ich glaube so, ich habe so ein bisschen ein Problem damit, jemandem etwas beibringen zu wollen. Ich mag so diese Hierarchie eigentlich nicht. Deswegen mache ich diese Workshops auch wirklich, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich habe die am Anfang gemacht, weil ich so eine Jugendbewegung antreiben wollte, was auch immer das ist. Aber ich glaube, dass die Art, wie ich lebe, schon politisch ist, wo ich herkomme, wo ich hin will. Ich glaube, dass das schon sehr politisch ist oder wie meine Eltern gelebt haben. Ich glaube, dass ich das lebe schon.
Und weißt du hast gerade erwähnt, wo du hin willst, weißt du auch schon, wo willst du denn hin?
Ich will gehen, aber die Richtung wird immer neu definiert. Aber ich will auf jeden Fall weitergehen. Ja, ich weiß nicht, wie man den in die Praxis umsetzt, aber es klingt schon mal gut.
Es klingt gut. Und das mit dem Erklären, wie das geht, das machen wir dann wann anders.
Ja, oder gar nicht. Ich glaube, wenn ich ein Gedicht lese, dann sagt es viel mehr aus, als das, was ich drumherum erzähle. Weil ich über die meisten Dinge in dem Moment nachdenke, in dem du mich fragst. In dem Moment, in dem du mich fragst. Deswegen ist das ein bisschen unstrukturiert. Aber ein Gedicht sagt mehr. Ein Gedicht sagt einfach mehr. Zum Beispiel, ein Türke fegt Zigarettenreste zusammen hier am Bahnhof. Es gibt kalte Asche zum Frühstück. Ich habe irgendwas gedacht, weiß aber nicht mehr was.
Danke, Lütfir, dass wir gemeinsam ein bisschen Existenz erahnen konnten und ein bisschen Wahrheit abstreifen konnten in unserem Gespräch für den Literaturhaus-Podcast.
Vielen Dank, und das Existenz ist gut. Es gibt nämlich noch ein Chatbook, das heißt existenziell geladen. Da siehst du es.
Na, schau mal. Bestellen unter der Yahoo-Adresse.
Und ohne Warenkorb, aber Achtung.
Ja, Vorsicht. Man muss die E-Mail-Adresse anschreiben.
Ja, du musst mutig sein, um mich anzuschreiben.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.